Die himmlische Freude und Glückseligkeit. Dauer des Abschnittes etwa 40 Minuten. Heutzutage weiß kaum jemand, worin eigentlich der Himmel und die himmlische Freude besteht. Die darüber nachgedacht haben, machen sich so allgemeine und grobe Vorstellungen davon, dass man es kaum als solche bezeichnen kann. Von den Geistern, die von der Welt her ins andere Leben kommen, konnte ich am besten erfahren, welche Vorstellung sie vom Himmel und von der himmlischen Freude hatten. Denn wenn sie sich selbst überlassen sind, denken sie ebenso, wie wenn sie noch in der Welt lebten. Man weiß aber deshalb nicht, worin die himmlische Freude besteht, weil alle nur aufgrund der äußeren Freuden, der Freuden des natürlichen Menschen, darüber nachdachten und urteilten und gar nicht wussten, was der innere oder geistige Mensch ist, folglich auch nicht, worauf dessen Lust und Seligkeit beruht. Selbst wenn ihnen von den Engeln, die sich in der geistigen oder inneren Lust befanden, gesagt worden wäre, was und wie die himmlische Freude ist, sie hätten sie doch nicht begreifen können, weil es nicht in eine ihnen bekannte Vorstellung, also nicht in ihre Erkenntnis gefallen wäre, und daher zu den Dingen gehört hätte, die der natürliche Mensch zu verwerfen pflegt. Gleichwohl könnte jeder wissen, dass er in den inneren oder geistigen Zustand des Menschen eintritt, wenn er den äußeren oder natürlichen Menschen verlässt. So könnte er auch wissen, dass die himmlische Lust innerer und geistiger, nicht aber äußerer oder natürlicher Art ist, und eben deshalb eine reinere und höhere sein und das Innere des Menschen den Bereich seiner Seele oder seines Geistes erfüllen muss. Schon aus diesen Überlegungen kann jedermann folgern, dass ihm im anderen Leben dasselbe angenehm sein wird, was schon hier seinem Geist gefallen hat, und dass die Körperfreuden, die sogenannten fleischlichen Lüste im Vergleich damit nicht himmlische Natur sein können. Auch verbleibt ja dem Menschen, wenn er nach dem Tode seinen Körper verlässt, sein geistiger Besitz, weil er dann als ein Geistmensch lebt. Alles Angenehme entspringt einer bestimmten Liebe, denn was der Mensch liebt, das empfindet er als angenehm. Bei niemandem findet sich eine andere Quelle der Lust. Daraus folgt, dass wie die Liebe, so die Lust ist. Alle körperlichen oder fleischlichen Lustempfindungen entstammen der Selbst- und Weltliebe. Dasselbe gilt für die Begierden und deren Wollust. Alles aber, was der Seele oder dem Geist angenehm ist, quillt aus der Liebe zum Herrn und zum Nächsten hervor, und von daher stammen auch die Neigungen zum Guten und Wahren sowie die Zustände innerer Freudigkeit. Diese beiden Liebesarten fließen auf einem inneren Weg, nämlich von oben herab, vom Herrn und aus dem Himmel, und regen das Innere an. Im Unterschied dazu dringen die beiden anderen Liebesarten mit ihren Lustempfindungen auf dem äußeren Weg oder von unten her aus dem Fleisch und aus der Welt ein und regen das Äußere an. In dem Maße nun, wie jene zweifache Liebe des Himmels aufgenommen wird und den Menschen anregt, wird sein Inneres aufgeschlossen, das seiner Seele oder seinem Geist angehört und von der Welt weg auf den Himmel blickt. Umgekehrt aber wird das Äußerliche, das dem Bereich des Körpers oder Fleisches zugeordnet ist und sich vom Himmel abwendet und auf die Welt richtet, in dem Maße geöffnet, wie der Mensch jene beiden weltlichen Liebesarten aufnimmt und von ihnen angeregt wird. Ebenso wie diese oder jene Liebe aufgenommen wird, empfindet er zugleich auch ihre Freuden, die himmlischen im Inneren, die weltlichen im Äußeren, denn jede Freude gehört, wie bereits gesagt, einer Liebe an. Der Himmel ist dermaßen mit Freuden angefüllt, dass er nur aus Seligkeit und Freude besteht, bildet doch das aus der göttlichen Liebe des Herrn hervorgehende göttliche Gute bei jedem, der sich dort befindet, den Himmel im Allgemeinen wie im Besonderen. Die göttliche Liebe besteht ja doch darin, dass sie das vollkommene Heil und die im Innersten empfundene Seligkeit für alle will. Darum ist es gleichgültig, ob man vom Himmel oder von der himmlischen Freude spricht. Die Freuden des Himmels können weder gezählt noch beschrieben werden, doch jemand, der nur die körperliche oder fleischliche Lust kennt, ist nicht imstande, auch nur eine davon zu erfassen oder daran zu glauben. Sein Inneres blickt ja, wie oben gesagt wurde, vom Himmel hinweg auf die Welt, also nach rückwärts. Wer sich ganz der körperlichen oder fleischlichen Lust bzw. was auf dasselbe hinausläuft, der Selbst- und Weltliebe ergibt, der empfindet nämlich nur Lust an Ehre, Gewinn und den körperlichen und sinnlichen Vergnügungen. Sie löschen dann die inneren Freuden, die Freuden des Himmels, so sehr aus und ersticken sie, dass er nicht einmal mehr daran glaubt, dass es sie überhaupt gibt. Ein solcher Mensch würde sich daher sehr wundern, wenn man ihm sagte, Freuden gäbe es auch noch nach dem Wegfallen der mit Ehre und Gewinn verbundenen Lust, und noch mehr würde er sich darüber wundern, dass die himmlischen Freuden, die an deren Stelle treten, zahllos und unvergleichlich größer sind als die körperlichen und fleischlichen Freuden, besonders der mit Ehre und Gewinn zusammenhängenden. Dies zeigt die Ursache für die Unkenntnis der himmlischen Freuden auf. Die Unermesslichkeit der Freude des Himmels beweist schon die Tatsache, dass es dort allen Freude macht, einander ihre Freuden und Seligkeiten mitzuteilen. Und da dies für alle Himmelsbewohner gilt, so ist offenbar, wie unermesslich die Freude im Himmel sein muss. Oben wurde ja gezeigt, dass in den Himmeln eine Kommunikation von allen mit jedem Einzelnen und von jedem Einzelnen mit allen besteht. Diese gegenseitige Kommunikation beruht auf den beiden himmlischen Liebesarten, der Liebe zum Herrn und der Liebe zum Nächsten, die ihre Freude mitteilen möchten. Diese Eigenart beruht bei der Liebe zum Herrn darauf, dass die Liebe des Herrn die Seligkeit aller will und daher das Ihrige mit allen teilen möchte. Eine ähnliche Liebe findet sich aber auch in allen einzelnen Menschen, die den Herrn lieben, weil er in ihnen ist. So kommt es, dass bei den Engeln eine gegenseitige Mitteilung ihrer Freuden stattfindet. Im Folgenden wird man sehen, dass es sich mit der Nächstenliebe ähnlich verhält. Damit aber steht fest, dass diese Liebesarten die mit ihnen verbundenen Freuden mitteilen wollen. Anders verhält es sich mit der Selbst- und Weltliebe. Die Selbstliebe entzieht und entreißt den anderen alle Freude, um sie auf sich selbst überzuleiten, will sie doch sich allein wohl, und die Weltliebe betrachtet nach dem, was dem Nächsten gehört. Deshalb wirken diese Liebesarten zerstörerisch auf die Freude der anderen. Sind sie je mitteilsam, dann um ihrer selbst, nicht um der anderen willen. Sie sind daher in Wirklichkeit nicht kommunikativ, sondern zerstörerisch, es sei denn, dass die Freuden der anderen für sie selbst nützlich sind. Ich durfte oft die Erfahrung machen, dass die Selbst- und Weltliebe, sobald sie zur Herrschaft gelangen, diese Beschaffenheit zeigen. So oft sich mir Geister nahten, die als Menschen in der Welt in diesen Liebesarten gelebt hatten, wich alle Freude von mir und verschwand. Man sagte mir, wenn sich diese Geister nur in Richtung auf eine himmlische Gesellschaft zubewegten, so vermindere sich deren Freude mit dem Grad ihrer Annäherung, während umgekehrt jene bösen Geister erstaunlicherweise gerade dann Lust empfänden. Daraus konnte ich entnehmen, in welchem Zustand die Geister eines irdischen, körperlichen Menschen ist. Gleicht er doch dem nach der Trennung vom Körper, das heißt, er ist begierig und lüstern nach den Freuden oder Gütern der anderen und empfindet Lust, soweit er damit Erfolg hat. Das zeigt, wie zerstörerisch die Selbst- und Weltliebe auf die Freuden des Himmels wirkt. Folglich den mitteilsamen Liebesarten des Himmels völlig entgegengesetzt ist. Man muss aber Folgendes wissen. die der Selbst- und Weltliebe verfallenen Geister empfinden bei ihrer Annäherung an irgendeine himmlische Gesellschaft die Lust ihrer Begierde, die der Wonne des Himmels völlig entgegengesetzt ist. Sie erlangen diese Lust, indem sie den Engeln ihre himmlische Wonne rauben und entziehen. Wenn es dazu nicht kommt, liegen die Dinge ganz anders. Dann nämlich können sie der betreffenden himmlischen Gesellschaft nicht nahe kommen, weil sie mit jeder weiteren Annäherung zunehmend in Beängstigungen und Schmerzen geraten. Daher wagen sie es nur selten, nahe an himmlische Gesellschaften heranzutreten. Auch das durfte ich aufgrund vielfältiger Erfahrungen erkennen, von denen ich ebenfalls ein Beispiel anführen will. Die aus der Welt ins andere Leben eingehenden Geister wünschen nichts sehnlicher, als in den Himmel zu kommen. Fast alle trachten danach in der Meinung, es komme nur darauf an, in den Himmel eingelassen und aufgenommen zu werden. Weil sie es wünschen, werden sie denn auch zu einer Gesellschaft des untersten Himmels gebracht. Doch die der Selbst- und Weltliebe Verfallenen empfinden schon bei Betreten der ersten Schwelle dieses Himmels eine solche Beängstigung und innerliche Qual, dass sie in sich mehr die Hölle als den Himmel empfinden. Sie stürzen sich daher Hals über Kopf hinab und kommen nicht eher zur Ruhe, als bis sie in den Höllen zu ihresgleichen gelangt sind. Des Öfteren geschah es auch, dass derartige Geister erfahren wollten, worin die himmlische Freude bestehe. Wenn sie hörten, sie wohne im Innern der Engel, verlangten sie, dass man sie ihnen zu empfinden gebe, was denn auch geschah. Denn alles, wonach ein Geist verlangt, der noch nicht im Himmel oder in der Hölle ist, das wird ihm, wenn es irgend dienlich ist, gewährt. Sobald aber die Verbindung hergestellt war, empfanden sie eine derartige Qual, dass sie vor lauter Schmerzen nicht wussten, wie sie den Leib zusammendrücken sollten. Man sah, wie sie den Kopf bis zu den Füßen hinunterbeugten, sich zur Erde warfen und sich wie Schlangen kreisförmig zusammenkrümmten, all das vor inwendiger Qual. So sah die Wirkung der himmlischen Freude bei denen aus, die den Freuden der Selbst- und Weltliebe ergeben waren. Die Ursache liegt in dem absoluten Gegensatz dieser Liebesarten zu den himmlischen, denn wenn ein Gegensatz auf den anderen trifft, ist ein solcher Schmerz die Folge. Weil die himmlische Freude auf dem inneren Weg eindringt und auf die entgegengesetzte Freude einwirkt, so werden die innerlichen Bereiche, die von dieser entgegenstehenden Freude erfüllt sind, rückwärts, also in das ihnen entgegengesetzte gewendet, daher dann die Qualen. Sie sind aber deshalb einander entgegengesetzt, weil, wie oben gesagt wurde, die Liebe zum Herrn und die Nächstenliebe alles mit anderen teilen wollen, denn das ist ihre ganze Freude. Sie selbst und Weltliebe dagegen den anderen alles nehmen und auf sich überleiten wollen und nur so weit Lust empfinden, als ihnen dies gelingt. Von hier aus versteht man auch den Grund, weshalb die Hölle vom Himmel getrennt ist, denn alle in den Höllen kannten in ihrem weltlichen Leben nur die aus der Selbst- und Weltliebe stammenden körperlichen und fleischlichen Freuden, während alle in den Himmeln zur Zeit ihres irdischen Lebens um die Freuden der Seele und des Geistes wussten, die aus der Liebe zum Herrn und zum Nächsten hervorgehen. Weil diese Liebesarten einander entgegengesetzt sind, darum sind die Höllen und die Himmel so vollkommen voneinander geschieden, dass ein Geist der Hölle nicht einmal einen einzigen Finger von da herauszustrecken oder den Scheitel seines Hauptes darüber emporzuheben wagt, weil er schon beim kleinsten Versuch dazu sogleich verrenkt und gequält wird. Auch dies habe ich oft gesehen. Wenn sich ein Mensch der Selbst- und Weltliebe ergibt, so empfindet er, solange er im Körper lebt, das von ihnen ausgehende Angenehme und die einzelnen Vergnügungen, die ihnen entstammen. Anders dagegen ein Mensch, der sich der Liebe zu Gott und dem Nächsten ergibt. Er empfindet, solange er im Körper lebt, das aus ihnen rührende Angenehme mit den damit zusammenhängenden guten Regungen nicht so deutlich, sondern als eine Art von Beseligung, doch beinahe unmerklich, weil sie in seinem Inneren verborgen und durch das leibliche Äußere verhüllt und durch die irdischen Sorgen abgeschwächt ist. Nach dem Tode aber verändern sich diese Zustände völlig. Was der Selbst- und Weltliebe angenehm war, verursacht dann Schmerz und Schrecken, weil es zu dem umgewandelt wird, was man das höllische Feuer nennt. Zuweilen wandelt es sich auch zu etwas Ekelhaftem und Schmutzigen, das den unreinen Lüsten entspricht und dann merkwürdigerweise angenehm erscheint. Die verborgene Freude und beinahe unmerkliche Seligkeit der Menschen, die sich in der Welt der Liebe zu Gott und dem Nächsten ergeben hatten, verwandelt sich nach dem Tode zur himmlischen Freude, die nun auf jede Weise fühlbar und empfindbar wird. Die Seligkeit nämlich, die während des irdischen Lebens noch im Inneren verborgen lag, wird nun offenbar und kommt ihnen klar zum Bewusstsein, weil sie jetzt Geistwesen sind und jene Lust geistig war. Alle Freuden des Himmels sind mit Nutzwirkungen verbunden und darin enthalten. Sind doch die Nutzwirkungen die guten Früchte der Liebe und Nächstenliebe, deren sich die Engel erfreuen. Deshalb sind die Freuden eines Geistwesens dieselben wie seine Nutzwirkungen und ihre Intensität die gleiche wie seine Neigung zur Nutzwirkung. Wie alle himmlischen Freuden mit den Nutzwirkungen zusammenhängen, lässt sich durch den Vergleich mit den 5 körperlichen Sinnen des Menschen verdeutlichen. Jedem dieser Sinne sind nämlich je nach seiner Nutzwirkung bestimmte Freuden zugeordnet: Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und Tastgefühl besitzen die ihnen eigenen Freuden. Die Augen, die Schönheit und die Formen, das Gehör, die Harmonie, der Geruch, die Düfte, der Geschmack, das Wohlschmeckende. Wer darüber nachdenkt, weiß um die Nutzwirkungen der einzelnen Sinne. Noch genauer weiß darüber Bescheid, wer die Entsprechungen kennt. Dem Gesichtssinn zugeordnete Freuden sind die Dienste, die er dem Verstande leistet, der innere Gesichtssinn ist. Die Freuden des Gehörsinns stammen aus dem Nutzen, den er Verstand und Willen durch das Lauschen leistet. Die Freuden des Geruchssinns sind die Folge des Dienstes, den er dem Gehirn und der Lunge leistet. Und die Freuden des Geschmackssinns rühren von dem Nutzen her, den er dem Magen und damit dem ganzen Körper leistet, indem er ihn ernährt. Die eheliche Freude, eine reinere und auserlesene Freude des Tastsinns, überragt die genannten allesamt durch ihre Nutzwirkung, nämlich die Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts und somit auch der Engel des Himmels. Diese Freuden wohnen den genannten Sinnesorganen aufgrund eines Einflusses aus dem Himmel inne, wo jede Freude einer Nutzwirkung angehört und ihr gemäß ist. Einige Geister hatten sich in der Welt die Meinung gebildet, die himmlische Seligkeit bestehe in einem Leben des Müßiggangs, in dem man von anderen bedient würde. Ihnen wurde jedoch bedeutet, das Glück bestehe nirgends im Ausruhen und Genießen, denn dann würde jeder das Glück des anderen für sich beanspruchen, es also niemals besitzen. Dies wäre kein tätiges Leben, sondern ein Leben des Müßiggangs, in dem sie erlahmen würden. Dabei könnten sie doch wissen, dass es kein Lebensglück ohne Tätigkeit gibt und die Muße bloß der Erholung dient, damit man dann umso freudiger zur Tätigkeit seines Lebens zurückkehren könne. Nachher wurde ihnen an vielen Beispielen gezeigt, dass das Leben der Engel in guten Handlungen der Nächstenliebe, nämlich in der Nutzwirkung, besteht und dass die Engel all ihr Glück aus der Nutzwirkung und gemäß der Nutzwirkung finden. Um die Geister zu beschämen, welche die Vorstellung nährten, die himmlische Freude bestehe darin, untätig dahin zu leben, und im Müßiggang ewige Freude zu genießen, wurde ihnen ein solches Leben zu empfinden gegeben. Und in der Tat fühlten sie, dass das ein höchst trauriges Leben wäre und es sie nach kurzer Zeit anwidern und anekeln würde, weil auf diese Weise alle Freude erlahme. Einige Geister, die sich für besser unterrichtet hielten als andere, erklärten, ihr Glaube auf Erden sei gewesen, dass die himmlische Freude allein im Loben und Preisen Gottes bestehe und eben darunter das tätige Leben zu verstehen sei. Ihnen wurde jedoch erwidert, Gott zu loben und zu preisen sei keineswegs ein tätiges Leben und Gott habe auch kein Bedürfnis nach solchem Lob und Preis. Er wolle vielmehr, dass man Nutzen schaffe, mithin jenes Gute, das man das Gute der Nächstenliebe nenne. Sie aber vermochten damit keinerlei Vorstellungen himmlischer Freuden, sondern nur der Knechtschaft zu verbinden. Die Engel aber bezeugten, dass in jeder Tätigkeit höchste Freiheit liege, weil sie aus innerem Streben entspringe und mit unaussprechlicher Wonne verbunden sei. Fast alle, die ins andere Leben eintreten, nehmen an, dass die Hölle wie auch der Himmel für jedermann gleich ausfalle. In Wirklichkeit bestehen in beiden unendliche Mannigfaltigkeiten und Verschiedenheiten. Auch sieht nirgends die Hölle oder der Himmel für den einen völlig gleich aus wie für den anderen. Es gibt ja auch nirgends einen Menschen, Geist oder Engel, der dem anderen vollkommen gliche, und wäre es auch nur in den Gesichtszügen. Als mir auch nur der Gedanke kam, zwei könnten einander vollkommen ähnlich oder gleich sein, entsetzten sich die Engel und sagten, jedes eine werde durch die harmonische Übereinstimmung vieler gebildet, und die Beschaffenheit dieses einen richte sich nach der Art der Übereinstimmung. Auf diese Weise bilde auch jede himmlische Gesellschaft eine Einheit, und dasselbe gelte für alle Gesellschaften des Himmels, und dies allein aus dem einen Herrn durch die Liebe. In gleicher Weise zeigen die Nutzwirkungen in den Himmeln jede Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit, und nirgends gleicht die des einen vollkommen der eines anderen. Und dasselbe gilt für die damit zusammenhängenden Freuden. Ja, noch mehr, die Freuden einer jeden Nutzwirkung sind unzählig und diese unzähligen wieder in gleicher Weise verschieden. Dabei sind sie doch in einer Ordnung miteinander verbunden und aufeinander bezogen, ebenso wie die Nutzwirkungen eines jeden Gliedes, Organs oder Eingeweideteils im Körper. Ja, noch mehr, sie verhalten sich wie die Nutzwirkung jedes Gefäßes oder jeder kleinsten Faser in jedem Glied, Organ oder Eingeweideteil, die samt und sonders auf eine Weise zusammenspielen, dass sie im anderen und so in allen und alle in jedem Einzelnen ihr Gutes erblicken. Auf der Grundlage dieser allumfassenden und besonderen Bezogenheit aufeinander wirken sie als Einheit. Mehrfach habe ich mit Geistern, die erst kurz zuvor aus der Welt angekommen waren, darüber gesprochen, wie das ewige Leben aussieht. Insbesondere auch darüber, wie wichtig es sei zu wissen, wer der Herr dieses Reiches sei und in welcher Art und Form die Regierung vor sich geht. Ebenso wichtig sei es für Menschen, die auf Erden in ein anderes Land reisen, zu wissen, wer dort der Herrscher ist und wie er seine Regierung und viele Angelegenheiten in seinem Reich funktionieren. Wie viel mehr gilt dies für jenes Reich, wo sie in Ewigkeit leben sollen. Daher sollten sie wissen, dass es der Herr ist, der im Himmel und auch im Weltall herrscht, denn wer auch immer das eine regiert, der regiert auch das andere. Mithin sei das Reich, in dem sie sich jetzt befänden, des Herrn, und die Gesetze dieses Reiches seien die ewigen Wahrheiten, die sich samt und sonders auf das eine Gesetz gründen, nämlich, liebe den Herrn über alles und den Nächsten wie dich selbst. Ja, mehr noch, wenn man wie die Engel sein wolle, müsse man den Nächsten sogar mehr lieben als sich selber. Als sie dies hörten, vermochten sie nichts darauf zu erwidern, weil sie in ihrem leiblichen Leben dergleichen zwar gehört, aber nicht geglaubt hatten. Sie wunderten sich über das Bestehen einer solchen Liebe im Himmel und dass es möglich sei, den Nächsten mehr zu lieben als sich selbst. Sie wurden aber belehrt, dass im anderen Leben alles Gute unermesslich zunimmt und es an der Art des irdischen Lebens liege, wenn man nicht weiter fortschreiten könne als bis zur Liebe des Nächsten, eben weil man noch im Körperlichen befangen sei. Nach dessen Entfernung aber werde die Liebe immer reiner und schließlich engelhaft, das heißt, man liebe dann den Nächsten mehr als sich selbst. Denn in den Himmeln bestehe die Freude darin, dass man anderen Gutes tue, nicht aber sich selbst, es sei denn auf eine Weise, dass sie anderen zugute komme, also letztlich ihnen zuliebe. Und das bedeute, den anderen mehr zu lieben als sich selbst. Die Möglichkeit einer solchen Liebe erklärt man ihnen, hätten sie auf Erden an der ehelichen Liebe einiger Menschen erkennen können, die lieber selbst sterben, als dem Gatten ein Leid geschehen lassen wollten. An der Elternliebe, welche die Mutter veranlasse, lieber selber Hunger zu leiden, als ihr Kind hungern zu sehen. An der aufrichtigen Freundschaft, bei der man sich für die Freunde in Gefahr begibt. Ja, sogar aus der herkömmlichen und nur erheuchelten Freundschaft sei sie ersichtlich, die der Aufrichtigen darin zu gleichen suche, dass man die besseren Stücke denen anbiete, für die man Wohlwollen zu hegen vorgebe, wenigstens dem Munde nach, wenn auch nicht mit dem Herzen. Schließlich wäre die Möglichkeit einer solchen Liebe schon in der Natur der Liebe zu erkennen, die ja ihre Freude darin setze, anderen zu dienen, nicht nur ihre selbst, sondern um des anderen willen. Das war jedoch jenen unbegreiflich, die sich selbst mehr als andere liebten und im Erdenleben nach Gewinn gestrebt hatten, am allerwenigsten den Geizigen. Ein gewisser Geist, der in seinem körperlichen Leben über andere Macht besessen hatte, wollte auch in jenem Leben noch befehlen. Ihm wurde erklärt, dass er sich hier in einem anderen, ewigen Reiche befinde und dass seine Herrschaft auf Erden vergangen sei. Jetzt werde jeder nur eingeschätzt nach dem Guten und Wahren und der Gnade des Herrn, in der er aufgrund seines Lebens in der Welt stehe. In diesem Reich werde es ähnlich gehalten wie auf Erden, wo man wegen seines Vermögens und der Beliebtheit beim Herrscher geachtet werde. Das Vermögen bestehe aber hier im Guten und Wahren und die Beliebtheit beim Herrscher in der Gnade, in der der Mensch sich je nach seinem in der Welt geführten Leben beim Herrn befinde. Wolle er auf einer anderen Grundlage befehlen, so wäre er ein Empörer, denn er befände sich im Reich eines anderen. Als er dies hörte, schämte er sich sehr. Ich sprach mit Geistern, die der Meinung waren, der Himmel und die himmlischen Freude bestünden darin, dass man zu den Großen gehöre. Ihnen wurde jedoch bedeutet, der Größte im Himmel sei der Kleinste, denn der Kleinste sei, wer nichts vermag und weiß und auch nichts vermögen und wissen will aus sich selbst, sondern aus dem Herrn. Solch ein Kleinster genieße die größte Glückseligkeit und sei deshalb in Wirklichkeit der Größte, da er aus dem Herrn alles vermöge und weiser sei als alle. Und was heißt schon, der Größte zu sein, wenn man nicht der Glücklichste ist? Denn was anders als höchstes Glück suchen die Mächtigen durch die Macht und die Reichen durch den Reichtum? Ferner wurde ihnen gesagt, der Himmel bestehe auch nicht im Streben danach, der Kleinste zu sein, um dadurch der Größte zu sein, denn dann trachte man ja in Wirklichkeit doch danach, der Größte zu sein. Vielmehr liege der Himmel darin, dass man anderen von Herzen mehr Wohl will als sich selbst und ihnen zu ihrer Glückseligkeit dienen will, ohne dabei in selbstischer Absicht auf eine Belohnung zu hoffen, sondern einfach aus Liebe. Die eigentliche himmlische Freude kann in ihrem Wesen nicht beschrieben werden, weil sie zum Innersten des Lebens der Engel gehört. Von da aus erscheint sie in ihren einzelnen Gedanken und Gefühlen und wiederum von diesen aus im Einzelnen ihrer Sprache und ihrer Handlungen. Es ist, als ob die inneren Bereiche völlig aufgeschlossen und geöffnet wären, um Freude und Seligkeit in sich aufzunehmen, die sich bis in die einzelnen Fasern und somit durch das Ganze verbreiten. Die damit zusammenhängenden Empfindungen und Gefühle sind ganz unbeschreiblich, denn was im Innersten beginnt, das fließt in die vom Innersten abgeleiteten Einzelheiten ein und erweitert sich, indem es immer mehr nach außen zunimmt. Gute Geister, die noch nicht in jener Freude leben, weil sie noch nicht in den Himmeln erhoben worden sind, werden mit einer derartigen Freude erfüllt, sobald sie diese bei einem Engel aufgrund der Sphäre seiner Liebe empfinden. Dabei vergehen sie fast vor Wonne. Das erfuhren mehrmals Geister, die zu wissen wünschten, was himmlische Freude sei. Als andere Geister das ebenfalls zu wissen begehrten, ließ man sie die himmlische Freude bis zu dem Grade empfinden, dass sie es nicht mehr aushalten konnten. Und doch war es noch keineswegs die Freude der Engel, sondern nur ein allergeringstes davon. Es war so unbedeutend, dass es fast kalt zu nennen war, sie aber bezeichneten es als höchst himmlisch, weil es ihre innerste Freude darstellte. Daraus ergab sich, nicht allein Grade der Freude des Himmels gibt es, sondern das Innerste des einen erreicht kaum das Äußerste oder Mittlere eines anderen, ferner, dass jemand in seiner ihm angemessenen himmlischen Freude ist, wenn er seine innerste Freude empfängt, und dass er eine noch innigere nicht ertrüge und sie ihn schmerzen würde. Einige Geister, sie waren nicht böse, gerieten in eine Ruhe, die wie Schlaf schien, und wurden in diesem Zustand in den Himmel versetzt, soweit ihr Inneres, das Gebiet ihres Gemüts, es zuließ. Die Geister können nämlich schon, ehe ihr Inneres aufgeschlossen ist, in den Himmel versetzt und über die Seligkeit derer belehrt werden, die dort sind. Ich sah sie während einer halben Stunde in dieser Ruhe verharren, und dann in ihr vorheriges Äußerliches zurückfallen. Sie behielten die Erinnerung in das Gesehene und sagten, sie seien unter den Engeln des Himmels gewesen und hätten dort erstaunliche Dinge gesehen und vernommen. Alles hätte geglänzt wie von Gold, Silber und Edelsteinen in herrlichen Formen, die sich auf wunderbare Weise veränderten. Die Engel hätten ihre Freude aber nicht an den äußeren Dingen selbst gehabt, sondern an dem, was sie vorbildeten, und das seien unaussprechliche, göttliche Dinge von unendlicher Weisheit. An diesen hätten sie ihre Freude gehabt. Auch hätten sie unzählige Dinge gesehen, die durch menschliche Worte nicht zum zehntausendsten Teil ausgedrückt werden, noch mit irgendwelchen Vorstellungen zu fassen seien, denen etwas Materielles anhafte. Fast alle, die ins andere Leben kommen, wissen nicht, worin die himmlische Seligkeit und Wonne besteht, da sie Wesen und Beschaffenheit der inneren Freude nicht kennen. Sie haben bloß einen Begriff von den körperlichen und weltlichen Genüssen und Freuden. Was sie aber nicht wissen, das halten sie für unbedeutend, obwohl doch die körperlichen und weltlichen Freuden im Vergleich mit den inneren nichtig sind. Aus diesem Grunde werden die Rechtschaffenen, die nicht wissen, worin himmlische Freude besteht, zuerst in paradiesische Gefilde gebracht, die jede Vorstellung der Einbildungskraft übertreffen, damit sie wissen und erfahren, was himmlische Freude ist. Sie meinen dann, sie seien ins himmlische Paradies gelangt, werden aber belehrt, dass das noch nicht die himmlische Seligkeit sei. Ihnen wird nun gestattet, die inneren Zustände der Freude bis hin zu den innersten, das ihnen wahrnehmbar ist, zu empfinden. Anschließend werden sie wiederum bis zu ihrem Innersten in einen Zustand des Friedens versetzt, wo sie dann bekennen, dass nichts davon jemals ausgedrückt oder auch nur in Gedanken erreicht werden könne. Abschließend versetzt man sie dann in den Zustand der Unschuld, ebenfalls bis zu ihrer innersten Empfindung. Auf diese Weise wird ihnen begreiflich gemacht, was das wahrhaft geistige und himmlische Gute ist. Damit ich aber fähig würde, das Wesen und die Beschaffenheit des Himmels und der himmlischen Freude zu erkennen, wurde mir vom Herrn verliehen, oft und lange die Wonnen der himmlischen Freuden zu empfinden, so dass ich sie aus lebendiger Erfahrung wohl kennen, gleichwohl aber durchaus nicht beschreiben kann. Damit man sich aber wenigstens eine matte Vorstellung davon machen könne, soll etwas darüber gesagt werden. Die himmlische Freude ist eine Konzentration zahlloser seliger Gefühle, die zusammen eine Art Allgemeines darstellen, in dem die Harmonien unzähliger Empfindungen liegen, die nicht deutlich, sondern nur dunkel wahrgenommen werden. Ich durfte aber empfinden, dass Unzähliges darin liegt, und zwar so geordnet, dass es sich durchaus nicht beschreiben lässt. Die Beschaffenheit dieser zahllosen Einzelheiten fließt aus der Ordnung des Himmels ein, und diese Ordnung findet sich in jedem Einzelnen, selbst dem kleinsten Teil eines Gefühls, das jedoch nur als allgemeinste Einheit dargestellt und empfunden wird, je nach der Empfänglichkeit dessen, der es aufnimmt. Mit einem Wort: In jedem Allgemeinen liegt die unendliche Vielfalt der geordneten Form, und alles lebt und regt an, und zwar samt und sonders aus dem Innersten heraus, gehen doch die himmlischen Freuden aus dem Innersten hervor. Ich durfte auch empfinden, dass die Freude und Wonne aus dem Herzen kamen und sich ganz sanft durch alle innersten Fasern und von da aus in die Muskeln verbreiteten, mit einem solch innigen Wonnegefühl, dass jede Fieber gleichsam nichts als Freude und Wonne war und jede davon abgeleitete Wahrnehmung und Empfindung ebenfalls in Wonne lebte. Im Vergleich zu diesen Freuden verhalten sich die der körperlichen Wollust wie ein grober, verletzender Klumpen Erde zu dem reinsten und sanftesten Lüftchen. Wenn ich all meine Freude auf einen anderen übertragen wollte, so habe ich beobachtet, dass an deren Stelle beständig eine innigere und größere Freude einströmte, und zwar im selben Maße, wie ich sie übertragen wollte. Ich ward inne, dass dies vom Herrn herrührte. Die himmlischen schreiten fortwährend im Frühling des Lebens voran, und je mehr Jahrtausende sie leben, desto seliger wird dieser Frühling. Dies setzt sich in Ewigkeit fort, wobei die Zunahme dem Fortschritt und den Graden der Liebe, der Nächstenliebe und des Glaubens entspricht. Die Frauen gelangen, wenn sie bejahrt und vom Alter abgezehrt gestorben sind, jedoch im Glauben an den Herrn, in der Liebe zum Nächsten und in glücklicher ehelicher Liebe mit ihrem Manne gelebt hatten, im Verlauf der Jahre mehr und mehr zurück in die Blüte der Jugend und des mannbaren Alters. Ihre Schönheit übertrifft dann jede Vorstellung von Schönheit, die das Auge je geschaut haben könnte. Es ist die Güte, die Nächstenliebe, welche sie so gestalten und ein Ebenbild ihrer selbst darstellen. Die Güte und Nächstenliebe sind die Ursache des Angenehmen und Schönen der Liebe, das aus den kleinsten Zügen des Angesichts hervorleuchtet, so dass diese Frauen geradezu Formen der Liebe sind. Einige haben sie gesehen und waren darüber höchst erstaunt. Die Nächstenliebe hat die Eigenart, dass sie im Himmel als Gestalt lebendig wahrgenommen wird, dass es eben sie selbst ist, welche abbildet und abgebildet wird, und zwar so, dass der ganze Engel, vor allem aber sein Gesicht, gleichsam Nächstenliebe ist, die ebenso klar erscheint, wie sie empfunden wird. Diese Gestalt erscheint dem Anschauenden als unaussprechliche Schönheit, die das innerste Leben des Gemüts unmittelbar durch Nächstenliebe anregt. Mit einem Wort: Altwerden im Himmel heißt Jungwerden. Diejenigen, die in der Liebe zum Herrn und in der Liebe zum Nächsten gelebt haben, werden im anderen Leben zu solchen Gestalten der Schönheit. Alle Engel sind solche Gestalten in unzähliger Mannigfaltigkeit. Aus ihnen besteht der Himmel.